Also realistisch gesehen versucht die EU-Plattformkonzerne zu zähmen, aber braucht sie halt auch gleichzeitig und das ist keine Grundlage. Regulierung ist halt nur die Hälfte der Gleichung. Die andere Hälfte ist halt Eigentum. Und das heißt, digitaler Raum muss als Infrastruktur behandelt werden. Genauso wie wir Stromnetze haben, Straßennetze. Genauso müsste digitaler Raum eigentlich gehandhabt werden. Und dazu gehören Cloud, Rechenzentren, KI-Modelle, das muss ich dir nicht sagen, Basistechnologien. Also ich glaube schon, dass wir in Europa eine gute Grundlage haben, dass wir hier führend werden. Und das, finde ich, ist erstmal so der größte Erfolg, glaube ich, die die Tech-Industrie aus meiner Sicht geschaffen hat. Nämlich, dass wir gar nicht erst in diese Richtung denken. Und das ist ein Mythos, mit dem wollte ich eben ganz, ganz groß mit dem Buch aufräumen und sagen, diese Lösungen, von denen ich erzähle, die sind alle schon mal umgesetzt worden. Das ist nicht einfach nur eine Utopie. Ich beschreibe hier keine Utopie. Ich beschreibe wirklich Wege hier raus. Und da fehlt der politische Willen, den zu gehen.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Yes, yes, ich bin zurück aus der Elternzeit und ich freue mich sehr, für euch wieder am Start zu sein. Gar nicht so einfach, muss ich gestehen, aus der Babybubble jetzt wieder in den Podcast-Alltag zu rutschen. Aber ich habe natürlich auch Bock und ich werde mein Bestes geben. Also, let's go. Diese Woche hier mit einer Folge über Big Tech. Mein Gast ist die Tech-Kritikerin und Autorin Aya Jaff. Sie war einst selbst Teil der Tech-Elite und heute argumentiert sie für die Entmachtung der Tech-Bros und ihrer Plattformkonzerne. In ihrem Buch Broligarchie erzählt sie davon, wie die Tech-Oligarchen unsere Demokratien bedrohen und was wir ihnen entgegenhalten können. Mit Aya Jaff schnacke ich so ein bisschen über die Macht und Ideologie der Tech-Bros, Europas digitale Abhängigkeit von den Plattformkonzernen und den Kampf für eine demokratische Cloud. Ich bin euer Host Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Aya, erstmal vielen Dank, dass du im Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich, hier dabei zu sein.
Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir wollen über die Macht von Big Tech sprechen und auch darüber, wie sich die Tech-Oligarchen entthronen lassen. Aya, du hast mit Broligarchie ein Buch über die Tech-Elite geschrieben. Es ist eine Abrechnung mit der Tech-Welt und ihrer dominanten Kultur, die geprägt ist von Milliardären mit Gottkomplex, Machtfantasien und auch einer Vorstellung von Fortschritt, die ziemlich exklusiv ist, ja. Mhm. Der Begriff Broligarchie oder Broligarchie, der ist natürlich catchy, ne? Also den hat ja die Journalistin Carol, oh Gott, jetzt botche ich den Namen hier, das ist, glaube ich, nämlich so ein irischer Name oder so. Also es ist,
ich sag immer Cadwallader.
Oh, das klingt gut. Cadwallader hätte ich, glaube ich, auch gesagt, ja.
Aber ja, Carol.
Genau. Carol, ja, Carol hat ihn geprägt. Klingt wie so eine KI. Genau, die hat 2024 diesen Begriff das erste Mal verwendet und seitdem, du verwendest ihn ja auch oder schließt dich daran an. Also vielleicht kannst du das für den Einstieg, Aya, mal auf den Punkt bringen. Was genau meinst du mit Broligarchie?
Also im Prinzip ist Broligarchie ein neues Wort und das setzt sich zusammen aus Tech-Bro, dem Bro-Part in Broligarchie und Oligarchie, ein Wort. Es ist wirklich ein neues Wort, was es mittlerweile auch in ein Lexikon geschafft hat. Das habe nicht ich erfunden, sondern das benutzen immer mehr Menschen, um genau dieses System zu beschreiben von einer Herrschaft einer kleinen, meist männlich, sehr reichen Technikelite, die mit digitaler Infrastruktur eben politische Realitäten formt, ohne dabei irgendeine demokratische Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und was wir sehen, ist, dass sie nicht eben durch Gewalt wirkt, sondern durch Incentives, durch bestimmte Ideologien, durch bestimmte Plattformlogiken und Abhängigkeiten, die sie eben auch wirtschaftlich schaffen. Und das ist für mich quasi die Broligarchie, die ich auch im Beruf kennengelernt habe, aber natürlich uns jetzt immer mehr auf die Füße fällt, wenn wir in die Nachrichten schauen die letzten Jahre, weil sie einfach immer mehr politische Verantwortung auch übernehmen. Mhm.
Ja, wir wollen über einiges sprechen, auch darüber, was eigentlich die Macht dieser Tech-Elite und der Tech-Konzerne ausmacht, aber auch darüber, wie sich die Tech-Bros entmachten lassen. Da hast du Vorstellungen bis hin zur Vergesellschaftung, ja, also weitreichende Vorstellungen. Aber vielleicht können wir mal mit deiner Geschichte, Aya, anfangen, weil Du bist selbst ehemaliger Tech-Bro, beziehungsweise du bezeichnest dich so als ehemaliger Tech-Bro. Mhm. Vielleicht mal, warum benutzt du diesen Begriff für dich oder sagst, dass du auch mal ein Tech-Bro warst? Weil du bist ja Coderin, Programmiererin, warst auch erfolgreiche Gründerin und du hast sicher in der männlich dominierten Tech-Welt, um dazu Erfolg zu kommen, hast du gegen einiges an Sexismus, nehme ich mal an, auch ankämpfen müssen als Frau.
Ja,
ne?
lass uns da gleich mal reingehen.
Genau. Und andererseits, weiß ich nicht, vielleicht hast du auch männliches Dominanzgehabe dich dem anpassen müssen, was dann vielleicht diesen Tech-Bro-Part ausmacht, könnte ich mir denken.
Ja.
Deswegen, ja, also warum, Aya, bezeichnest du dich als Tech-Bro?
Also ich würde sagen...
Oder als ehemaliger, sorry. Du hast ja den Ausstieg geschafft.
Ich habe den Ausstieg geschafft. Ich hatte mal bei einem Vortrag gesagt, dass es sich mittlerweile so anfühlt, als ob ich irgendwie manchmal vorgestellt werde als so Ex-Nazi. Und ich habe diesen Ausstieg aus dieser Szene irgendwie geschafft. Es fühlt sich manchmal wirklich so an. Aber nee, im Prinzip, ich fand das gerade so schön, wie du mich vorgestellt hast. Nicht, weil es irgendwie falsch ist, sondern weil es schon so ein bisschen zeigt, natürlich auch, wofür ich bekannt war, nämlich für diese Tech-Seite, dass ich Programmiererin war, beziehungsweise als Programmiererin auch kurzzeitig gearbeitet habe. Ich habe nicht viel Geld verdient. Ich habe wahrscheinlich viel mehr on the job gelernt, als es sein sollte. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass diese Adjektive, die du noch hattest, so erfolgreiche Coderin, dieses Wort Erfolg, das lässt mich immer dann nachdenken, was denkt mein Gegenüber eigentlich, was Erfolg ist? So macht er das eigentlich daran fest, inwiefern die Presse über mich berichtet hat oder bei wie vielen Projekten ich wie viel Verantwortung hatte oder wie viel Geld ich verdient habe. Ich habe das nämlich sehr lange, sehr selbstverständlich mit einer Art Fähigkeit, erstens Geld zu verdienen, gleichgesetzt, als auch so visionäres Denken. Mhm. Und mit 18, als ich halt, wie gesagt, diese ganze Tech-Bro-Szene wirklich mitbekommen habe, von den Magazinen wie Forbes und Fortune, von den ganzen Vorbildern das erste Mal gehört habe, von Mark Zuckerberg, Marissa Mayer und so weiter, war ich total geflasht, weil sie für mich natürlich dieses Kriterium von Erfolg total erfüllt haben. Also das waren Menschen für mich, die haben sich selbst erfüllt, die waren auf den Covern von diesem Magazin, wurden gefeiert als erfolgreiche UnternehmerInnen. Und ich dachte mir einfach nur, ich will so sein wie diese Menschen. Wie kann ich denn so sein wie diese Menschen? Und dann habe ich natürlich ihre Biografien verfolgt und die Universitäten, auf denen sie waren und die Programme, die sie genutzt haben, um erfolgreich zu werden. Und das war so für mich der leise Einstieg auch in die Ideologie. Also ich war dann total besessen davon, in die USA dann irgendwann zu reisen, an diesen Nabel dieser Tech-Welt. Und ich habe dann meinen Algorithmus so weit angepasst, glücklicherweise, dass mir dann auch irgendwann Werbung zugespielt wurde für ein Programm von der Draper University, wo es dann hieß, hey, willst du $10,000 Stipendium und auch noch eine Reise in Silicon Valley? Mhm. Und ich war so, das klingt cool, das klingt auch fake, lass mal bewerben. Und dann habe ich mich beworben mit so einem Rap, so wie es halt die Amis wollen, so kreativ und out of the box. Und habe 3 Tage später eine Zusage bekommen. Und als ich dann am Telefon war, dachte ich natürlich, oh mein Gott, das ist Spam. Und dann hieß es, ja, Aya, wir wollen dich dabei haben. Und ich so, ja, kann das echt sein? Wieso denn ich? Und dann hieß es, ja, weil du die Einzige warst, die sich beworben hat. Und dann war ich erstmal geschockt. Ist okay. Warum war ich die Einzige? Und dann aber habe ich es direkt erstmal aufgenommen und habe gesagt, ja gut, dann war ich bestimmt auch die Beste und dann nehme ich das Programm an, let's go, ich gehe jetzt in Silicon Valley und trete meine Reise an und werde zum ultimativen Tech-Bro. Ja. Aber du hast gefragt, ob ich Sexismus erlebt habe und rückblickend würde ich auf jeden Fall das Ganze mit Ja beantworten, aber zu dem Zeitpunkt mit 18 habe ich das noch nicht als reales Konzept so gecheckt, weil ich das so sehr geschluckt hatte, dass wenn ich erfolgreich bin, dann liegt es an mir und wenn ich nicht erfolgreich bin, dann eben auch. Also so alles wurde auf das Individuum runtergebrochen und wenn du ein Individuum bist, dann gibt's eben auch keine Gruppen und dann eben auch keine Diskriminierung von Gruppen. Und deswegen ist mir das gar nicht eingeleuchtet, dass ich jetzt vielleicht bestimmte Sachen erfahren könnte, weil ich eine bestimmte Identität habe. Ich habe das dann auch teilweise sehr nah an mich rangelassen und habe mich dann anders in der Öffentlichkeit gegeben, habe dann auch anderthalb Jahre eine Pause gemacht, bevor ich dann mit dem zweiten Buch jetzt angefangen habe zu schreiben, weil ich mir echt nicht sicher war, hey, die Sachen, die ich gerade erfahre, die schockieren mich teilweise sehr, weil ich so verblendet war von dieser ganzen Ideologie, die mir da auch im Valley beigebracht wurde. Da muss ich erstmal nochmal mehr Bücher lesen, mehr mich mit Menschen auseinandersetzen, die diese Ideologien auch verstehen, zu kritisieren. Weil ja, das Buch Broligarchie ist eigentlich nur auf den Rücken vieler Expertinnen entstanden, die halt eben jahrelang dazu schon geforscht haben.
Ja, aber gut, dass du das gemacht hast. Gut, dass du gegraben hast, dieses Buch geschrieben hast. Ich habe gern reingelesen und genau, wir wollen gleich natürlich auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber vielleicht nimm uns tatsächlich mal mit an den Anfang, weil es ist eben auch das Buch quasi die Geschichte von der Insiderin, die zur Aussteigerin wird. Ne? Du hast den Tech-Kapitalismus, das Silicon Valley und die toxische Ideologie auch der Tech-Visionäre selbst hautnah erlebt. Ja, bist mit 19 Jahren, hast du schon geschildert, dann in so einen Tech- oder Gründerinnen-Bootcamp reingekommen, ne? In der Draper University. Timothy Draper ist halt so ein Venture-Kapitalist, der so eine University gegründet hat. Und da ging es halt auch toxisch zu. Vielleicht kannst du da gleich eine Anekdote erzählen. Ja. Genau, und hast dann später auch in verschiedenen Tech-Startups im Valley gearbeitet. Und du schilderst das sehr offen, wie diese Geschichte, und das hast du jetzt eben auch schon angedeutet, wie das so mit viel Enthusiasmus, wie so ein Höhenflug auch beginnen, auch in diesem Glauben an das Gute, ne, von Big Tech und dieser Welt, ne, und in den Glauben auch selbst durch Programmieren, durch Technologie und das Wirken damit, die Welt ein Stückchen besser zu machen, und endet dann eben in Ernüchterung, also und in Kritik natürlich jetzt, ne, für die du jetzt bekannt bist. Ja. Mhm. Also nimm uns vielleicht ja mal mit an den Anfang, wie hat das dein jüngeres Ich da damals erlebt, und gerade jetzt mit Blick auf diese Tech-Bro-Ideologie, wie du es bezeichnest, diese Silicon Valley-Ideologie, kalifornische Ideologie, wie auch immer. Was wurde dir da als junge Frau, ne, die da hinkommt, um zu lernen, was wurde dir da eingeimpft? Mhm.
Also, um zu verstehen, was das für ein Programm war, mit dem ich mit 19 konfrontiert wurde, macht es Sinn, überhaupt mal das Wort Draper University kurz mal herzunehmen? Weil das Wort war für mich als deutsche Studentin damals ganz klar ausgeschildert wie, okay, das ist eine Universität, eine echt ernstzunehmende Universität. Und dann bin ich auch wirklich in dem Glauben dahin, dass ich das akkreditieren lassen kann an meiner Uni, an der ich studiert hatte in Deutschland. Und die große Überraschung war halt eben, als ich dann wirklich dort ankam, das war ein 5-Sterne-Hotelkomplex, was einfach nur umgebaut wurde, wo sich Draper selbst als Superheld inszeniert hat in Form von Fassaden, die, also Wänden, wirklich Bildern an den Wänden, wo er als Superheld dargestellt wurde.
Okay, neben, wow.
Ja, neben irgendwie so, jeder hat dann irgendwie ein Superhelden-Cape getragen. Das Motto war wirklich so, entdecke deine Superpowers. Und wir hatten dann auch viele Übungen gemacht, die dann die Superpower des Unternehmertums quasi an einem entdecken sollten. Und
hat kultische Aspekte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann schnell gecheckt, so, okay, das ist keine echte Universität. Mist, ich muss meine Uni anrufen, sonst drohen die mir noch mit der Exmatrikulation. Und dann weißt du, okay, wie läuft denn hier ein normaler Tag ab? So, man wacht auf, hat so ein Frühstücksbuffet, jeden Tag ein Swimmingpool-Zugang. Man kriegt jeden Tag ungefähr 3-4 Vorträge von wirklich sehr, sehr extrem bekannten GründerInnen aus der Bay Area. Und einem wird quasi in so verschiedenen Wochenrhythmen erklärt, okay, das ist, was du wissen solltest zum juristischen Teil einer Startup-Gründung, zum Businessplan-Teil, zum, wie du am besten deinen Pitch aufbaust und so weiter. So die typischen Sachen, die, würde ich sagen, man auch in deutschen Gründerzentren lernen würde. Aber nur mit so einem besonderen Zugang. Also ich habe dann wirklich die E-Mail-Adressen bekommen von Menschen, die bereits Millionen von Dollar Funding irgendwie bekommen hatten für ihre Unternehmen. Das war schon ein krasser Headstart auf jeden Fall. Ich konnte mit diesen ganzen Leuten sprechen und ich konnte auch eben in diesen Tech-Startups Probe arbeiten. Ich konnte reingucken und das war so meine allererste kleine Arbeitserfahrung. Und ich habe dann eben aber auch so gesehen, dass in dieser letzten Woche in diesem Programm etwas vorgeschlagen wurde, worüber einem nichts erzählt wurde. Und zwar die Survival Week.
Okay.
Und diese Survival Week, da hieß es dann, da werdet ihr zum richtigen Unternehmer. Und ich wusste nie, was sie damit meinen, weil mir das dann nie erklärt wurde. Und es hieß, es ist auch so ein ewiger Schwur, niemand darf darüber reden. What happens at Survival Week stays at Survival Week. Und ich wusste nur, dass wir vorbereitet sein müssen für alles. Das heißt, wir haben wir waren so 70 Studenten international. Wir hatten unsere kleinen Rucksäcke gepackt und ein bisschen Essen und wir waren ready. Und dann wurden wir mitten in der Nacht geweckt um 3 Uhr morgens, wurden in großen schwarzen SUVs abgeholt, unsere Augen wurden verkappt und wir wurden an irgendeinen fremden Ort gebracht, an dem wir dann anfangen mussten, einfach random mitten in der Nacht, so, ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren, weil wir auch kein Handy oder so zur Verfügung hatten, aber wir mussten dann einfach sehr lange wandern. Ich habe links und rechts geguckt, die Leute irgendwie wurden auf so eine komische Härteprobe gestellt. Manche hatten Asthma, manche sind nicht klargekommen, manche mussten abbrechen. Und ich war dann schon so, okay, was geht hier ab? Und ich weiß nicht, es war auch immer wieder sehr komisch. Also während des gesamten Aufenthalts mussten wir auch so einen Superhero-Oath auswendig lernen. Und ich würd ihn gerne teilen, wenn es okay ist, und ihn kurz vorlesen, weil ich habe die Mitgliedskarte mittlerweile immer hier vor mir. Einfach weil Worte verwendet werden bei diesem Superhero Oath, auf das wir dann später eingehen können, auf die wir dann später eingehen können. Lies mal vor. Ja, also wir mussten es wirklich auswendig lernen und wer das nicht konnte, der wurde verspottet, der wurde dann verdonnert, irgendwie Liegestütze zu machen, der wurde also wirklich ausgegrenzt von diesem Investor, von dem Tim Draper. Zum Beispiel hat er dann begonnen mit I will promote freedom at all costs. I will do everything in my power to drive, build and pursue progress and change. My brand, my network and my reputation are paramount. Was noch? I will fail and fail again until I succeed. I will pursue fairness, openness, health and fun. I will make my best to make reparations for my digressions. Bla bla bla. I will keep my word. Und natürlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit 19 bist du da noch nicht so tief drin, dass du da jetzt wirklich in die Frage reingehst, was meint denn der mit Freedom? Was meint denn der mit Progress?
Voll. Kann ich unumwunden sagen, dass ich mit 19 für sowas auch sehr empfänglich war.
Ja.
Also ich war mit 19 an einem anderen Ort und halt nicht dort.
Ja.
So. Also du warst halt dort.
Du warst ja auch wahrscheinlich der ganzen Mainstream-Kultur irgendwo ausgesetzt. Also wo fängt man denn an, sich irgendwie mit Kunst und Kultur ein bisschen auseinanderzusetzen? Natürlich mit dem, was einem so präsentiert wird. Und auf jeden Fall für mich war das erstmal etwas, was ich als gegeben hingenommen habe. Okay, wir stehen jetzt hier anscheinend für Freedom und Progress und wir werden alles dafür tun, damit das funktioniert. Okay, in meinem Kopf war eigentlich nur eine Sache. Ich will diesen Investor glücklich machen. Ich will, dass mein Team am Ende diese Survival Week gewinnt, weil wenn wir es gewinnen, dann haben wir, also buchstäblich haben wir was gut bei ihm. Wir hätten dann Münzen gewonnen, wo wir ihm dann später quasi in der Zukunft mit irgendeiner Bitte entgegenkommen hätten können. Und da war also viel Druck und wir waren halt, also dieses Draper-Programm hört man vielleicht jetzt raus, es war nicht nur für mich so eine Gründungsschule, sondern das war auch wirklich irgendwo eine Grenzverschiebung. Da wurden für mich Begriffe neu definiert, da wurde neu definiert, was bedeutet es, Unternehmer zu sein, was für Opfer bin ich bereit auch dafür zu machen und zu setzen und Dinge wie eben dieses Survival Training, Schießübungen irgendwie mit Waffen, wo man dann auf Autos geschossen hat, weil man ja seinen Fokus irgendwie trainiert.
By the way, das war 2015 ungefähr oder 14?
Ich glaube 2015 irgendwie, genau.
Also irgendwie eine Zeit, wo irgendwie auch noch die ganze Welt und Deutschland recht bewundernd aufs Valley schaute, oder? Irgendwie alle so, wow, ist so fortschrittlich und so.
Ja, komplett.
Also irgendwie jetzt mit der Hinwendung und der Tech-Milliardäre zu Trump so, ne? Wo vielleicht auch nur zusammenkommt, was schon immer zusammengehört hat, keine Ahnung, kann man nachher nochmal drüber sprechen, wird allen so ein bisschen gewahr, wie abgefuckt eigentlich diese Tech-Welt mitunter ist und ihre Herrscher.
Ja.
Aber irgendwie zeigt das so ein bisschen, okay, war eigentlich auch damals schon so.
Ja, diese Zeit ist für mich einfach so lebendig noch, weil ich so viele auch persönliche Grenzüberschreitungen erlebt habe, die mich auch einfach traumatisiert haben und auf dessen Grundlage auch das zweite Buch entstanden ist. Also ich wurde irgendwann auch dann dazu gezwungen, auf einem Bauernhof ein persönliches Opfer zu bringen, nämlich mir ein Huhn auszusuchen und dieses Huhn vor allen meinen Teamkameraden umzubringen. Also wirklich die Kehle durchzuschnitzen. Und ich weiß noch, ich habe Tim Draper dann die Frage gestellt, warum das jetzt zu dieser Übung gehört. Dann hat er gesagt, ja, erstens lernt ihr so wirklich konsequent eure Handlungen zu Ende zu denken, weil ihr seid ja alle nicht vegan, wie ich sehe. Ihr esst ja alle Fleisch und wenn wir Mark Zuckerbergs Logik vertrauen, dann müsst ihr alle auch in der Lage sein, dieses Huhn auch persönlich zu töten und diese Sachen miteinander zu verbinden. Und am Ende des Tages habt ihr eine Erfahrung gemacht als Team, was euch zusammenschweißt, nämlich etwas gemeinsam getötet. So, ich war komplett geschockt. Und diese Logik macht ja erstmal Sinn. Okay, ja, mit jedem Fleischstück, was man isst, muss man auch irgendwo mit dem Tod des Tieres rechnen. Okay, verstehe ich. Hätte ich dafür ein Huhn umbringen müssen extra an diesem Tag? Nein, hätte ich nicht.
Vor allem in der Abhängigkeitssituation, ne? Junge genau. Menschen, das ist halt grob missbräuchlich.
Ja, genau. Und dann hieß es, ja, Mark Zuckerberg bringt jedes Tier um, was er selber irgendwie isst. Und ich war so, okay, alles klar, der ist da komplett in diesem Film drin. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann gewinnt mein Team nicht. Dann habe ich nichts gut bei einem Milliardär und das will ich ja nicht. Genau, und dort wurde mir halt eben schon klar, wie sehr Unternehmertum im Valley mit einer Kultur auch verbunden ist, die Härte glorifiziert und die halt eben Zweifel, so wie ich es kurz gemacht habe, durch diese Gegenfrage, als eindeutig als Schwäche gedeutet wird. Und ja, ich sah, wie schnell man eben auch selbst Teil dieser Logik wird, wenn man dazugehören möchte und wenn man in meinem Fall ja sich auch des Erfolgs irgendwie unterstellen möchte.
Vielleicht kannst du mal ein bisschen noch schildern, das war wahrscheinlich ein Prozess, nehme ich an. Wann fing da so das Unbehagen und dann die Ablehnung an? Heute kennen wir dich, ne, als Kritikerin von Big Tech und auch als Visionärin von oder Verfechterin von sowas wie einem Tech-Sozialismus. So nenne ich es jetzt einfach mal, das ist auch eine, vielleicht auch eine, schiebe ich dir das unter, aber es geht bei dir auch um ja die Eigentumsfrage, um Vergesellschaftung von digitaler Infrastruktur etwa, ne, neben Sachen wie der Besteuerung von den großen Tech-Konzernen oder den Milliardären. Genau, und es fing ja mit einer Euphorie an und du hast dann nach diesem furchtbaren Bootcamp ja auch noch eine ganze Weile in der Branche gearbeitet. Also nehme ich an, das war ein Prozess der Entfremdung, ein Prozess der Kritik, die sich dann da formiert hat. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen schildern, wo begann da so der Bruch mit dieser toxischen Tech-Bro-Welt für dich und wie bist du quasi dann zur Abtrünnigin geworden? Ja.
Also für mich kam der Bruch, als ich zweimal eben versucht habe, ein Startup aufzubauen, in sehr, sehr berühmten Acceleratoren und Incubatoren war quasi, die sich diesem Thema verschrieben haben und wirklich zweimal aber in Entscheidungen reingelaufen bin, wo mir Investoren eine Entscheidung nahegelegt haben, die einfach nicht meinen moralischen Entscheidungen quasi, nicht meinen moralischen Werten entsprochen hätte. Und das habe ich in zwei verschiedenen, wirklich ganz verschiedenen Branchen einmal entdeckt. Einmal im Digital Health Bereich und einmal im KI-Bereich. Und irgendwann hat es mir gedämmert, Mist, das ist ein System, es verfolgt mich. Es wird immer dieselbe moralische Frage sein, nämlich von wie weit möchte ich Profit über, ich würde es heute Innovation nennen. Inwieweit würde ich das übereinander stellen? Weil in meinem Kopf waren Startups sehr lange etwas auch, natürlich, ich will jetzt nicht alle Startups über einen Kamm scheren, das will ich nicht machen, aber sehr viele Startups haben für mich einfach auch so einen innovativen Charakter natürlich gezeigt, also haben den gezeigt, haben Branchen revolutioniert, so wie sie so schön sagen. Ganz oft hat das dann dazu geführt, dass viele Menschen gefeuert wurden und es dazu geführt hat, dass, ne, sehr viele Menschen irgendwie sehr viel mehr Macht bekommen haben oder dann viel reicher wurden durch bestimmte Businessmodelle. Das sei jetzt mal dahingestellt, das wurde jetzt im Startup-Kontext oft natürlich als Erfolg verbucht, weil man Prozesse verschlanken konnte. Und dieses Prozesse verschlanken, das geht dann schon ganz schnell in die Schublade von, ja, Entbürokratisierung, Startups machen Dinge einfacher. Und dann kommt diese ganze Narrative ganz schnell auf von, mein Gott, Startups können doch alles eigentlich besser. Sie sind schneller, sie sind mächtiger. Warum ist der Staat denn immer so langsam? Wie können wir den Staat, soweit es geht, eigentlich aus dieser Gleichung rausholen? Weil der Staat verlangsamt uns nur mit all diesen Regularien, die stehen uns eigentlich immer nur im Weg. Und wie können wir es schaffen, dass wir den Freifahrtschein wirklich erkaufen? Und das war im Prinzip dann auch so hin und wieder, ne? Sachen, die mir dann gespiegelt wurden von manchen Investoren, aber auch eben von Tim Draper, wo er dann teilweise mit Krawatten rumgelaufen ist, wo der Bundesstaat Kalifornien aufgeteilt wird in, ich weiß nicht wie viele Teile, aber Silicon Valley eben dann alleine für sich steht, weil die große Idee war, dass Silicon Valley dann seine eigenen Regeln hätte, nämlich frei von diesen demokratischen Regeln handeln hätte können. Und das ist schon immer eine Utopie, die findet man immer wieder. Das ist nicht nur in rechten Ideologien so, sondern in dieser Startup-Industrie ist diese Ideologie von der Staat ist sehr langsam, der Staat bremst dich aus. Das heißt, wir gegen den Staat, der ist alive. Alive and kicking. Und diese Seite der Startup-Industrie, das habe ich erstmal sehr lange nicht verstanden und nicht gecheckt. Ich habe sehr schnell auch immer wieder neue Businessmodelle entdeckt, die ich cool fand, weil ich ja selber auch, es wird ja einem immer so mitgetragen, man soll an Problemen arbeiten, die man selber hat. Und beispielsweise jetzt meine erste Idee, mit der ich mich wirklich selbstständig machen wollte im Startup-Bereich, war diese Digital Health-Idee. Ich habe selber eine Autoimmunkrankheit und ich dachte mir, wie cool wäre es denn, wenn man seine eigenen Schilddrüsenwerte digital jeden Tag eigenständig abfragen könnte. Und ich habe aber nach etwa einem Jahr Entwicklung mit meinen zwei Co-Foundern to be quasi relativ schnell gemerkt, die Ärzte sagen, das ist gar nicht so nötig, dass ich das so oft abfrage. Das macht gar nicht so viel Sinn, dass diese Schilddrüsenwerte in einem täglichen Kontext oder wöchentlichen Kontext irgendwie abgefragt werden. Aber ich habe dann auch sehr schnell bemerkt, dass die Menschen, denen ich das Produkt natürlich auch andrehen wollte, unter anderem mir selber ja auch, weil ich aus dieser Überzeugung das ganze Jahr gestartet hatte, dass diese Leute gesagt haben, doch, wir hätten richtig Lust auf dieses Projekt. Bitte, bitte geh raus mit diesem Projekt. Geh raus mit diesem Produkt. Wir wollen unsere Schilddrüsenwerte selber tracken können. Und die Investoren haben dann natürlich erstmal so wirklich diese Dollarzeichen in den Augen gehabt und waren so, wow, die Konsumenten sind ja richtig leidenschaftlich bei euch, die haben richtig Bock. Und die Ärzte sind so, sagen, ja, das würde jetzt nicht schlimm sein, wenn man sie öfter abfragt, aber nötig ist es nicht. Und da war schon für mich so ein Punkt, so, oh Gott, wollen wir wirklich ein weiteres Produkt auf den Markt bringen, was Menschen dazu ermutigt, sich selber zu tracken, sich selber unnötigerweise optimieren zu wollen mit einem digitalen Tool, wo sie auch einem Privatunternehmen ihre Daten unterjubeln. Ich war so, weiß ich nicht. Und das war auch um die Zeit herum, wo dann selber, also Deutschland hatte selber so ein Programm, heißt DiGA, also die digitale Gesundheitsakte, die es dann auch tatsächlich möglich gemacht hätte, dass alle meine Patienten, die interessiert waren an dieser Idee, die hätten diese App auf Rezept halt potenziell bekommen können. Das heißt, die hätten keinen Cent bezahlt, sondern der Staat hätte das bezahlt. Es wäre eine Idee, perfekter geht's kaum. Der Staat subventioniert deine Kundschaft, du hast ein Produkt, was niemandem was zu schade tut. Ah ja, warum bist du jetzt dagegen? Aber das war dann so der persönlich erste große Bruch, wo ich gesagt habe, ich will nicht so ein Produkt auf den Markt bringen. Ich will tatsächlich, da habe ich noch diesen Innovationsgedanken gehabt, so nein, ich werde da schon irgendwas finden, was wirklich, worauf ich wirklich stolz sein kann und was ich gründen kann. Und liebe Leute, ich höre mit dieser Idee auf, aber ich gehe in die nächste, ganz sicher. Und dann kam halt die zweite und dann verlief es halt ähnlich ab. Und genau, da kam aber dann die ganze KI-Thematik eben auch auf, wo ich dann gemerkt habe, huch, da ist ja ein ganzes Modell. Da sind ganze Ideologien dahinter, die für mich nicht so viel Sinn machen und die man kritisieren müsste. Ja.
Wäre dein Leben einfacher, wenn du drin geblieben wärst? Also im Sinne von, wärst du heute vielleicht reich?
Ich wäre, glaube ich, definitiv Millionärin. Also,
ja.
Also kein Zweifel. Nee, also ich war ja in den besten Inkubatoren des Landes, mit den besten Universitäten verbandelt, hatte die besten Empfehlungen. Die Ärzte wären ja mitgezogen. Das ist ja auch noch das Schlimme. Also die Ärzte, die wir ja versucht haben, natürlich auch zu finden, waren natürlich Ärzte, die sich mit uns in einen Beirat gestellt hätten und die gesagt hätten, ja doch, lass das Produkt rausbringen. Also ne, so moralisch flexibel muss man dann sein, dass man sich die Ärzte auch richtig raussucht, sage ich jetzt mal so plump. Aber ja, also glücklicherweise war das jetzt nicht die schlimmste moralische Entscheidung, die ich jetzt abwenden müsste. Ich will da nicht zu schlecht davon reden. Aber das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin, glaube ich, nicht so ganz bereit wie meine anderen Startup-Kollegen, so leichtfertig diese Entscheidung zu treffen und einfach zu akzeptieren, dass das halt das Startup-Game ist.
Hast du eigentlich heute noch irgendwelche Stakes in der Startup-Welt in irgendeiner Form oder bist du quasi komplett raus und schaust jetzt von draußen kritisch drauf? Oder?
Ich glaube, es ist sehr schwierig, da komplett rauszugehen, weil man 10 Jahre sehr tief drin war. Ich habe sehr viele Freunde noch in der Startup-Industrie und wir witzeln darüber offen, dass ich ganz andere politische Ansichten habe. Aber ich glaube, auf freundschaftlicher Ebene haben wir schon ein paar Sachen, auf die wir uns einigen können. Und das bringt uns dann schon noch zusammen. Es gibt auch wirklich sehr viele SozialunternehmerInnen, zu denen ich auch immer noch blicke und Hoffnung habe, dass sie da einen neuen Wind reinbringen. Ich habe auch tatsächlich immer noch das Gefühl, dass ich so eine Gründerin im Herzen bin. Ich würde, glaube ich, in der Zukunft mir auch immer noch zutrauen, dass ich was aufbaue. Ob das jetzt mit Investorengeld stattfindet, das sei jetzt mal dahingestellt, ist, glaube ich, eher nicht. Wenn dann vielleicht genossenschaftlicher Natur, irgendwas.
Plattformkooperative oder sowas, ja.
Irgendwie in diese Richtung. Ich glaube, das interessiert mich viel mehr, weil ich auch im Buch einfach nach Alternativen gesucht habe, nach Menschen gesucht habe, die ja auch schon vor mir mit dieser Reise konfrontiert waren und so einen kleinen Exit gesucht haben, sage ich jetzt mal.
Ja. Ah ja, wir kommen bestimmt hier und da nochmal auf deine eigene Geschichte, aber vielleicht können wir jetzt mal aus der Vogelperspektive nochmal auf das Thema schauen, weil du in deinem Buch auch anhand deiner persönlichen Geschichte, aber auch so quasi die Ideologie des Valleys, der Tech-Branche beschreibst und du bezeichnest das als Tech-Bro-Ideologie oder Mentalität. Und vielleicht können wir uns dem nochmal ein bisschen annähern, weil das ja auch viel mit Erzählungen und Mythen zu tun hat, mit denen uns diese Milliardäre irgendwie ihre Welt oder ihren Führungsanspruch schmackhaft machen. So, ja, auch der Gesellschaft im Allgemeinen. Und die negativen Effekte, ne, machen wir uns nichts vor, die der Reichtum und die Macht dieser Konzerne hat, ne? Also sei es mit Blick auf irgendwie digitale Ausbeutung, sei es mit Blick auf Überwachungstechnologien, die immer mehr Einzug halten in Zusammenarbeit mit Staaten etwa. Genau, also lass uns vielleicht mal auf das Menschen- und Gesellschaftsbild der Tech-Bros schauen. Und das hat vielleicht viel mit dem auch zu tun, wie sie über Fortschritt und Freiheit denken. Das sind zwei Begriffe, die du eben jetzt selber schon verwendet hast, die eng verknüpft sind mit Vorstellungen davon, von Technologie, von Innovation, von Disruption, dann auch wieder einer bestimmten Vorstellung, ne, von Staat, der gerne da sein soll, um zu subventionieren und der aber, wenn es um demokratische Kontrolle oder Regulierung geht oder auch darum, wer eigentlich von dem ganzen Reichtum profitiert, der sich da dann raushalten soll, ne, und nicht umverteilen soll. So. Genau, deswegen vielleicht, was sind so für dich die Kernelemente der Tech-Bro-Ideologie und wie lassen die sich auch entlarven? Ja.
Wenn wir über die Ideologie sprechen, dann müssen wir ganz oft auch über den Libertarismus sprechen. Ganz viele in der Startup-Branche sagen ja ganz öffentlich, dass sie sich als libertär einstufen würden. Und da muss man ja schauen, okay, so der klassische Libertarismus ist ja eine politische Ideologie, die erstmal den Staat als Bedrohung der individuellen Freiheit sieht. Das heißt, der argumentiert, hey, wir sollten alles auf Märkte abwälzen, weil die effizienter seien eben als staatliche Strukturen. Und diese Idee, die ist nicht erst heute entstanden, sondern die ist ja schon älter, die ist ökonomisch geprägt, auch an den ganzen Universitäten, wo wir auch alle BWL und VWL studieren. Die ist beeinflusst von Denkern wie Milton Friedman. Und das begegnet uns immer wieder, glaube ich, dass wir Politiker sehen, die sich selber als libertär auch bezeichnen würden. Und was ich im Zuge auch dieses Buches gelernt habe, ist, dass diese Tech-Bros nochmal eine leicht andere Ideologie haben. Und hier wäre auch meine Kritik bisschen an die breiten Medien, die ich gerade so zu diesem Thema sehe. Ganz oft sehen wir immer diese Beispiele von Peter Thiel und ich weiß nicht, Elon Musk, und dann werden sie als extrem rechts dargestellt. Und das ist auch, ich will nicht sagen, dass es falsch ist, um Gottes Willen, aber da wird immer nur ein Narrativ quasi gezeigt, ein Spektrum von dieser Tech-Bro-Ideologie. Und ich würde gerne einmal die Schublade aufmachen und sagen, da ist aber noch ein bisschen mehr dahinter, nämlich ein neues Wort, der Cyberlibertarismus, der ist geprägt von David Golombia, der ist leider verstorben, als er das Buch Cyberlibertarismus letztes Jahr rausgebracht hat. Aber dieses Wort beschreibt eben diese Tech-Bro-Mentalität, wie ich sie umgangssprachlich nenne. Und die funktioniert halt eben auch digital. Also es ist nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch kulturell und auch technologisch verankert, diese Ideologie. Und der wuchs in dieser kalifornischen Gegenkultur der 60er, 70er Jahre auf. Und das war so diese kleine Hippie-Kultur, die gesagt hat, ja, wir sind jetzt in der Zukunft und das Internet wird ein toller Ort und frei von Regeln. Also so richtig alles positiv formuliert. Es wurde ein Raum gezeichnet, der wo alle Menschen frei wären. Aber der wurde dann halt relativ schnell so in den 70er, 80ern mit so einer sehr neoliberalen Marktlogik nochmal so aufgepumpt. So, okay, was bedeutet das denn eigentlich? Freiheit? Freiheit von was? Sondern haben sich verschiedene Menschen Gedanken gemacht, wie definieren wir denn jetzt Freiheit in digitalen Räumen? Und ich würde sagen, der entscheidende Unterschied zwischen Cyberlibertarismus und Libertarismus ist, dass diese technologische Infrastruktur, die wir heute ganz oft ja mitkritisieren, dass sie wirklich als so politischer Raum so begriffen wird. Da ist eine andere Dimension noch dazu gekommen. Und der propagiert halt eben eine Welt, in der die Technik die Rolle des Staates ersetzt. Nicht nur wirtschaftlich, sondern in der Gestaltung von Öffentlichkeit, Sicherheit und Teilhabe. Und da kommt uns dann halt eben auch das Wort Solutionismus entgegen. Das heißt, so ein bisschen dieser Glaube von Tech kann alles lösen. Tech kann den Staat ersetzen. Und wenn wir jetzt nur hart genug an der KI arbeiten, dann schaffen wir es auch sogar bedingungsloses Grundeinkommen möglich zu machen. Weil Tech kann alles. Und wir müssen nur an die Technologie vertrauen und genug darin investieren. Genau. Und Menschen in dieser Ideologie glauben halt nicht nur, dass der Staat ihnen im Weg steht, sondern dass sie auch per se so der Software nicht im Weg stehen sollten. So, die wollen dann einfach, also das große Ganze ist so, wenn du sie fragst, willst du an der Macht stehen, dann sagen ganz oft die Tech-Bros so, nein, ich will doch gar nicht an der Macht stehen, aber ich will die Software so weit befähigen, dass wir die beste, effizienteste Lösung für alles haben. Also wirklich, Software ersetzt Governance von Menschen. Und das begegnet uns immer wieder dann auch natürlich in der Startup-Welt, Dinge, die jetzt ersetzt werden, wie in den Schulen gelehrt wird, welche Apps wir benutzen, wo die Polizeibehörden dann halt eben auch auf Software setzen. Genau, also diese Ideologie wirkt per se erstmal moderner. Niemand will gegen Innovation sein, niemand will gegen die neuesten Startups irgendwie hetzen per se. Aber was halt am Ende dann schon passiert, ist, dass diese massive Machtverschiebung, die ich dann auch in meinen Newslettern immer wieder quasi anprangern muss, dass die halt zu diesen privaten Plattformen läuft. Weil wenn der Staat eben schlecht geredet wird und dann eine Lücke entsteht, weil der Staat dann eben nicht so effizient ist oder an dem Staat gespart wird, dann kommen halt private Unternehmen rein und versuchen, diese Aufgaben für sich einzunehmen. Und das ist, was den Cyberlibertarismus eben ausmacht und diese Tech-Bro-Ideologie erstmal im Kern.
Ah ja, die Basis der Macht der Tech-Milliardäre ist ja, dass sie die digitale Infrastruktur besitzen. Ne? Also der Cyberlibertarianismus ist ja quasi eine Erzählung, warum das so sein sollte, ne? Warum wir den Herrschaftsanspruch der Tech-Milliardäre und ihren Weltgestaltungsanspruch, warum wir den akzeptieren sollten, weil die Technologie das am Ende besser kann, weil die Tech-Milliardäre das am Ende besser können im Dienste der Technologie und Staaten stehen dem nur im Wege oder demokratische Kontrolle steht dem nur im Wege. Mhm. Genau, aber dahinter steht ja quasi die digitalen Infrastrukturen oder Produktionsmittel, ja, altmodisch gesprochen, die den Tech-Milliardären gehören oder den großen Konzernen, vor allem den Big Five, also Datenzentren, die private Cloud bis hin zu Social Media oder auch KI-Anwendungen, ne, auf denen wir uns alle bewegen, von denen Staaten auch mitunter abhängig sind, ja, also öffentliche Verwaltung zum Beispiel. Mhm. Genau, und über Regulierung und Besteuerung, da wird ja recht viel debattiert, aber wem eigentlich der digitale Raum gehört und dass das eben nicht der Kontrolle dieser privaten Konzerne wie Google, Amazon oder Meta unterliegen müsste, sondern auch öffentliches Eigentum sein könnte, demokratisch verwaltet werden könnte, das ist etwas, über das weniger gesprochen wird. Und du, so habe ich dein Buch gelesen, legst da ganz stark ein Augenmerk drauf, also auf die Besitzverhältnisse, ne, des digitalen Raumes. Mhm. Vielleicht kannst du mal sagen, ah ja, warum müssen wir statt nur darüber zu sprechen, was wir als Nutzer anders machen können oder wie wir Big Tech ein bisschen mehr regulieren können, warum müssen wir viel stärker die digitalen Infrastrukturen in den Blick nehmen, vor allem wem sie gehören, ja, ob sie Konzernen gehören oder der demokratischen Öffentlichkeit. Und wie fügen sich vielleicht auch deine Analysen dazu dann, sage ich mal, ins Bigger Picture ein von der Machtkonzentration, Vermögenskonzentration und auch Aushöhlung der Demokratie, die wir gegenwärtig erleben?
Also ich glaube, und ich würde auch sagen, dass mein Buch Broligarchie eigentlich nur ein Unterkapitel ist des ganz großen Problems, über was wir eigentlich sprechen müssen, nämlich der Vermögenskonzentration dieser Art. Also das ist ja eigentlich, womit sie dann am Ende diese ganzen Medienunternehmen aufkaufen und dann unsere Meinungen mit untermauern, untergraben. Und die Problematik, die uns halt gerade auf die Füße fällt mit den Broligarchs quasi, ist, dass sie halt eine ganz neue Kategorie an Kapital für sich entdeckt haben. Yannis Varoufakis nennt das manchmal Cloud Capital. Das ist so quasi, er möchte die Produktionsbedingungen einmal nennen für das digitale Zeitalter. Das ist nicht mehr die Fabrik, sondern eben die Cloud und alles, was dazugehört. Also mit Cloud meine ich nicht eine Wolke natürlich. Ich meine alles von den Kabeln zu den Datencentern, zu den Menschen, die Daten trainieren und so weiter und so fort. Und dieses Cloud Capital ist halt eben etwas, was länderübergreifend wirkt. Das ist nicht nur etwas, was du irgendwie lokal irgendwie erbohren musst, wie Öl oder Gas, sondern das wirkt global, das ist unsichtbar für die meisten Menschen. Es ist nicht demokratisch kontrolliert und geht in alle unsere Lebensbereiche einfach ein. Also ja, Amazon Web Services beispielsweise ist so ein Paradebeispiel. Die hosten halt eben Apps wie Netflix oder Airbnb und den meisten ist halt irgendwie nicht so klar, mit was Amazon eigentlich Geld macht. Aber so zu 70% machen sie ja Geld mit Amazon Web Services. Aber ich glaube, die wenigsten könnten definieren, was denn Hosting bedeutet oder wen sie noch hosten neben vielleicht Netflix und Airbnb. Es sind nämlich die staatlichen Behörden, Polizeiabteilungen, Militärinfrastruktur. Das heißt,
ja, man muss nur auf eine Behörde gehen und seinen Perso erneuern und dann wird das auf Microsoft gemacht.
Ja, genau.
Und also 90% der Behörden arbeiten damit und jetzt reden wir hier in Europa irgendwie über digitale Souveränität, aber da hat man nicht eine Antwort darauf, irgendwie mal eine Open-Source-Plattform zu entwickeln, auf der europäische Behörden funktionieren. Genau. Oder die Bundeswehr habe ich jetzt gesehen, ne? Also die jetzt irgendwelche Dienste über Google Web Services oder so hosten, so, wo man sich auch fragt, okay, ihr sprecht davon, euch, also mal davon abgesehen, dass diese ganze Militarisierung ein Wahnsinn ist, aber ihr sprecht davon, irgendwie euch unabhängiger von den USA zu machen und dann macht ihr das auch schon wieder irgendwie mit US-Unternehmen.
Ja, es ist ganz genau das. Also man muss sich echt fragen, wie würde denn unsere Welt ausschauen, wenn die Straßen vor unserer Tür Google gehören würden? Also stell dir vor, jedes Mal, wenn du die Straße betrittst, müsstest du ein Abo zahlen. So ungefähr läuft unsere digitale Infrastruktur im Moment ab. Wir zahlen Abogebühren für etwas, was eigentlich als Infrastruktur uns allen zugänglich sein sollte, wo wir unsere eigenen Lösungen bräuchten. Weil übermorgen, ne, wenn irgendwas ausbricht, wollen wir uns nicht abhängig machen von irgendwelchen Tech-Konzernen, die halt eben dann wirklich sagen, wie, wo es lang geht und diktieren, wie wir etwas zu machen haben. Also wir hatten auch hierzulande die Diskussion, ob Google ein Monopol hat in der Suchfunktion, haben festgestellt, ja, Google hat ein Monopol und haben dann nicht all unsere juristischen Mittel ausgeschöpft, um zu sagen, wir müssen Google aufspalten. Das ist unglaublich krass. Also wir hatten da eigentlich juristisch eine Chance, dass wir da ein bisschen mehr für besseren Wettbewerb sorgen hätten können und haben es nicht genutzt vor Angst, nehme ich mal an, und vor extrem erfolgreicher Lobbyarbeit, die da auch an den Tag gelegt wurde. Und die einzigen Lösungen müssen sein, dass die Macht halt umverteilt wird. Also das war vielleicht einer der härtesten Erkenntnisse in meiner Recherche. So, oh Gott, wir können uns gar nicht auf eine Person verlassen, sondern wir müssen eigentlich alle konsequent in jedem Land, in jeder Gemeinde darauf plädieren, dass wir wieder unsere Infrastruktur besitzen. Also wirklich, dass wir öffentliche oder genossenschaftliche Cloud-Systeme haben, eine stärkere Regulierung von Markt und Datenmacht. So, wir haben zum ersten Mal zivilrechtliche Klagen in Deutschland, wie zum Beispiel zwischen Idealo und Meta, wo es endlich mal ohne die Europäische Union mal darum geht, so, hey, ist hier eigentlich ein fairer Wettbewerb nach aktuellem Recht? Und dann wurde entschieden, nein, das ist nicht ein fairer Wettbewerb. Und dann gab es einer der allerhöchsten Schadensersatzklagen. Also das ist schon krass historisch, so dass die Unternehmen sich endlich mal aufmüpfen und sagen, wir warten jetzt nicht mehr auf die Europäische Union, dass sie sich mal für uns einsetzt gegen die Tech-Unternehmen, sondern wir nehmen geltendes Recht und wir klagen selber. Und das könnte halt so ein Präzedenzfall werden für sehr viele Unternehmen, die halt eben aufgrund dieser Klage von Idealo versus Meta ihre eigenen Fälle einmal formulieren. Also da hoffe ich schon auch auf Veränderungen. Ja, und wir brauchen, also ich sag nicht, dass wir komplett abkehren sollen von diesen amerikanischen Systemen, aber ich sag schon, dass wir staatlich finanzierte Alternativen auch irgendwo brauchen zu dieser ganzen privatwirtschaftlichen Infrastruktur. Also so ein bisschen mehr Geld müsste schon auch in die Infrastruktur gehen. Weil die letzten Deals, die ja jetzt auch geschlossen wurden, auch in Kooperation mit Frankreich, also Deutschland und Frankreich, so, okay, toll, dass wir mit Frankreich kooperieren, das würde ich mir auch wünschen, ja, aber doch bitte nicht mit unter dem Deckmantel der digitalen Souveränität noch mehr Datencenter aufzubauen und noch mehr diese Machtkonsolidierung von diesen amerikanischen Big Tech Firmen. Also das ist halt für mich nicht die Vorstellung von digitaler Souveränität. Und das wird halt immer wieder betont, als ob, wenn sie es nur oft genug aussprechen, dass sie sich für dieses Thema einsetzen, dass es dann am Ende auch das ist. Aber das ist es nicht. Wir müssen immer wieder schauen, in wessen Besitz liegt diese Infrastruktur und von wem wird sie finanziert? Und aktuell ist die Antwort hierzulande in Europa, auf der ganzen Welt, staatlich subventionierter Ausbau der Big Tech Infrastruktur.
Ja.
Und das ist halt etwas, dagegen müssen wir ankämpfen.
Ja, ihr Lieben, back from Elternzeit, zurück aus der Versenkung hier in meinem kleinen super cozy Babynest. Genau, mich hat natürlich, ehrlich gesagt, das Leben als Papa von zwei hat mich noch gerade fest im Griff. Jetzt hier eine Woche am Podcast gearbeitet und ehrlich gesagt habe ich noch ein bisschen Anpassungsschmerzen. Ne? Also das ist ja so auch ein bisschen eine Routine, mein Podcast. Und dann passiert wieder was Lebensveränderndes und da muss man sich wieder einfinden in die Routine, ne? Kennt ihr vielleicht. Genau, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mich da schnell wieder eingroove, genau. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein fettes, fettes Dankeschön sagen an alle meine Fördermitglieder. Ich weiß es wirklich mega zu schätzen, dass ihr meine Auszeit vom Podcast mal wieder mitgetragen habt. Das ist ja nicht das erste Mal, ne? Habt ihr ja schon mal mitgetragen oder die damals schon dabei waren bei Geburt des ersten Kindes. Ich glaube, ich habe das im Vorfeld meiner zweiten Partnerschaft schon ein paar Mal erwähnt, aber nochmal Leute, das ist so cool, dass ihr das supportet. dass ihr diese Auszeit vom Podcast mitgetragen habt. Genau, was soll ich anderes sagen als fettes, fettes Dankeschön. Natürlich ist es so, dass einige unter euch diese Auszeit zum Anlass genommen haben, ihre Mitgliedschaft zu kündigen. Wir sind seit Januar etwa 50 Leute weniger. Will heißen, wir können gut ein paar neue Fördermitglieder gebrauchen, damit Dissens weiter eine stabile Basis behält. Also, wenn du, die das gerade hier hört, noch nicht als Fördermitglied dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach jetzt mit. Es geht schon ab 3 € im Monat. Und du ermöglichst dadurch, dass ich ein Auskommen habe und dass ich für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das. Als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Gut, soweit zum Werbeblock und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Tech-Kritikerin und Autorin Aya Jaff. Ja, super spannend. Lass uns gerne mal über die zwei, hast du noch ein bisschen Zeit? Oder?
Ja. Alles gut.
Lass uns über die zwei Dimensionen tatsächlich nochmal sprechen. Zum einen, und das möchte ich als Ausblick dann machen, Möglichkeiten der Vergesellschaftung von Tech, auch der öffentlichen Alternativen, wie du eben schon angedeutet hast. Das ist für viele Zuhörenden dann oft ja auch so, okay, wow, wo soll man da überhaupt anfangen? Also in unserem Alltag und bis hin zu staatliche Infrastrukturen sind so abhängig von US-Tech-Plattformen, ja. Mhm. Aber genau, vielleicht können wir da gleich drauf schauen. Und das andere wäre, was du eben auch schon angedeutet hast, was eigentlich gegenwärtig die politisch dominante Strategie mit Blick auf Digitalisierung und mit Blick auf den Umgang mit US-Tech hier in Europa ist, ja. Hast jetzt eben schon angedeutet, dass sich gerade ja auf Betreiben von Frankreich und Deutschland hin gab es ja diesen Gipfel für digitale Souveränität, ja, wo angetrieben von, ja, jetzt glaube ich, geopolitischen Veränderungen vor allem und vielleicht auch geoökonomischen Veränderungen, da ein Signal der Regierung irgendwie ausgehen sollte für mehr Unabhängigkeit bei der Digitalisierung, mehr Eigenständigkeit, mehr eine Loslösung von den US-Anbietern, den Marktbeherrschenden. In der Vergangenheit war ja der Umgang mit den US-Konzernen wie Google, Meta und so weiter irgendwo geprägt von unkritischer Umarmung bis hin zu kleinmütiger Regulierung. Du hast schon davon gesprochen, ne, von diesen Möglichkeiten, die da in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft wurden, um diese Oligopole oder Monopole zu brechen. Jetzt wird aufgrund veränderter geopolitischer Situation irgendwie mehr über europäische digitale Souveränität ist da der Slogan gesprochen, ja. Geht es um digitale Infrastrukturen wie Serverfarmen, künstliche Intelligenz, Quantentechnologie wird da genannt von den Regierungen so. Und wird halt viel irgendwie gesagt, ja, wir wollen mehr Eigenständigkeit, vielleicht auch, dass am Ende die Verwaltung nicht von Microsoft abhängig ist und so. Und das klingt im ersten Moment ja auch mal gut so, ne? Who knows, was in den USA zum einen noch passiert, ne? Ob dann irgendwann, also sie haben ja heute schon eine Backdoor, die Behörden dort und können irgendwie mitlesen so. Wir wollen nicht die ganzen WikiLeaks und Snowden, die ganze Geschichte vergessen. Aber dass die vielleicht auch irgendwann mal einen Killswitch drücken, so, wäre ja auch eine Möglichkeit so. Also ein bisschen Eigenständigkeit wäre ja gut, aber wenn man so genauer hinschaut, was dann da so Merz und Macron verlautbaren, dann klingt es mehr irgendwie danach, dass man irgendwie eine europäische Broligarchie haben möchte. Also es geht irgendwie mehr um Deregulierung, zum Beispiel von Ethikrichtlinien oder Datenschutz auch in Europa, ja, was ja eigentlich gute Dinge sind im Vergleich zu der Situation in den USA, dass da Europa immer so ein bisschen mehr, was Ethikrichtlinien mit Blick auf KI oder Datenschutz anging, ein bisschen mehr da hinterher war, die Leute hier auch dafür sensibler waren. Aber da scheint es halt mehr um diese ominöse Entbürokratisierung, was am Ende ja Deregulierung heißt, und auch Standortwettbewerb zu gehen. Also man will halt irgendwie einen europäischen Tech-Kapitalismus und das verlautbart man ja auch alle irgendwie 5 Jahre mal und dann wird da nichts draus. statt irgendwie das, was sich ja auch Commons-AktivistInnen, also von Digital Commons oder auch progressive, sonstige progressive Akteure vielleicht unter digitaler Souveränität vorstellen, nämlich vielleicht eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung im weitesten Sinne, ja. Also zum Beispiel alternatives Social Media, was nicht geprägt ist von den Gewinninteressen und der Polarisierung, die uns in Twitter und sonstige Netzwerke vorsetzen, die vielleicht einen besseren öffentlichen Diskurs ermöglichen, bis hin zu halt öffentlichen Alternativen, öffentlichen Infrastrukturen und so weiter. Genau, also hätte mich interessiert, wie blickst du auf diese Entwicklung? Welche Vorstellung von digitaler Souveränität dominiert da vielleicht auch so auf der Ebene, auf die wir da sehen? Und was fehlt entsprechend? Ja.
Du hast ganz viele wichtige Dinge angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich zu allem komme, aber ich habe bei allem ganz wild genickt mit dem Kopf für alle, die mich nicht sehen. diese ganzen Lösungen, auf die gehe ich auf jeden Fall auch im Buch ein bisschen ein natürlich und skizziere, in welche Richtung man da auch juristisch oder kulturell oder halt eben auch auf Gemeindeebene mal denken soll. Ich würde gerne mit einem Mythos vielleicht einmal kurz aufräumen, denn jedes Mal, wenn ich wirklich darüber spreche, dass wir eine eigenständige Cloud haben müssen, wo wir nicht abhängig sind von Amerika, da heißt es dann so, aber der Staat, der kann das doch gar nicht. Der kann doch gar nicht diese krassen digitalen Projekte stemmen. Und da muss ich ganz vehement losschreien, so nein, so genau dieser Glaube, das ist ein ideologisches Produkt der Tech-Industrie. Das ist nicht die Wahrheit, weil der Staat, der hat Internet, der hat GPS, der hat Mikrochips und große Teile der heutigen Technologie, auf die diese Big Techs basieren, selbst finanziert. Und was wir erleben, das ist nicht insofern eine staatliche Schwäche, die wir hier anprangern, sondern das ist der politische Wille, der hier fehlt, der den Staat auch kleinredet und damit quasi den Weg ebnet, dass eben solche privaten Konzerne reinkommen und dieses Vakuum füllen. Das sehen wir ja bei Palantir, dass genau dieses Konzept von, wir können das nicht als Staat, wir müssen mit jemandem kooperieren, wen holen wir uns rein, die Amerikaner, obwohl alle lauthals schreien, das können wir doch hier in diesem Land doch selber. Wozu brauchen wir das überhaupt? Warum ist hier überhaupt ein Vakuum? Warum versuchen wir das gerade komischerweise zu füllen? Und dann heißt es immer, ja, für die Sicherheit, für die Freiheit, damit wir als Staat gut agieren können weiterhin. Ja. Genau, das heißt, ich bin auf jeden Fall daran interessiert, dass wir wegkommen von dieser Abhängigkeit. Und das können wir nur durch diese Modelle, die du halt eben auch genannt hast, durch Commons, durch eine Infrastruktur, die halt eben auch demokratisiert wurde. Und die Vorteile liegen halt damit auch auf der Hand. Also wenn ich nicht mehr abhängig bin von einem amerikanischen Konzern und meine Daten abgeben muss, dann bedeutet das auch, dass die Daten am Ende mir gehören. Also überhaupt diese Datenhoheit mal in Frage zu stellen. Wie reden wir über Daten und den Besitz über diese Daten? Im Moment ist das alles fast schon gegeben, so dass man sagt, ja, das ist einfach, das gehört den Amis und das wird einfach rüber bracht, keine Ahnung, also so, ich habe das Gefühl, da wird nicht mal irgendwie an Modellen gearbeitet, wo man sagt, nein, es gibt auch so sogenannte Data Trusts, das gibt's ja auch, Barcelona hat's doch ausprobiert, es ist doch realistisch, dass die BürgerInnen ihre Daten selber behalten und dann je nachdem, wer anfragt, ob es die Gesundheitsbehörde ist oder der Staat in irgendeiner anderen Form, der Pass oder ein Unternehmen, für das ich mich bewerbe, dass die meine Daten abfragen und ich dann bestimmen kann, was ich inwiefern freischalte. Oder dass ich genau diese digitale Infrastruktur nehme, um vielleicht fairere Wahlen zu gestalten. Also das alleine auch schon. Das wird irgendwie alles immer so utopisch geredet und so klein geredet. Und ich wurde da auch schon in Panel-Diskussionen oder im TV auch irgendwie dann öffentlich ausgelacht, so was, woher ich denn dieses Vertrauen hernehme, dass wir das schaffen. Und das, finde ich, ist erstmal so der größte Erfolg, glaube ich, die Tech-Industrie aus meiner Sicht geschaffen hat. Nämlich, dass wir gar nicht erst in diese Richtung denken. Und das ist ein Mythos, mit dem wollte ich eben ganz, ganz groß mit dem Buch aufräumen und sagen, diese Lösungen, von denen ich erzähle, die sind alle schon mal umgesetzt worden. Das ist nicht einfach nur eine Utopie. Ich beschreibe hier keine Utopie. Ich beschreibe wirklich Wege hier raus. Und da fehlt der politische Willen, den zu gehen.
Ja, ich würde das voll unterschreiben. Nur würde ich es gerne auch nochmal von dir hören. Also morgen ein europäisches Social Media wäre kein Problem. Gesetz werden den politischen Willen. So.
Nee, ich glaube, die Alternativen im Moment, um die es zum Beispiel geht, ist ja so, oh, in welche, so beispielsweise, ich will jetzt von X weg, wohin gehe ich denn dann? Und dann stehen einem zwei Modelle entgegen, einmal Blue Sky und einmal Mastodon beispielsweise. Und ich habe da eine ganz klare Präferenz für Systeme, die wie Mastodon eben funktionieren. Weil wenn man sich beispielsweise Blue Sky anschaut, dann ist da immer noch eine VC-Logik dahinter. Das heißt, am Ende ist da ein Investor, der versucht, Geld zu machen, aber im Profit rauszukommen und dieses System so zu tweaken, dass es halt eben gewinnbringend ist für ihn. Das heißt, wir haben da wieder diese Machtkonzentration eines Menschen an der Spitze, der halt eben viel mitentscheiden möchte bei dieser Infrastruktur. Und was bei Mastodon eben entscheidend ist, dass es gerade auf jeden Fall auf dem Weg ist, sich auch insofern zu demokratisieren, dass auch beispielsweise die Mitarbeitenden sehr viel mehr Macht haben, sowohl Anteile halten, als auch Macht haben, diese Infrastruktur mitzubestimmen, dass es sehr viel mehr Regeln gibt, Protocols, die halt eben diese ganzen Freiheiten garantieren, die ganzen Moderatoren. Es gibt viel, viel mehr Moderatoren, die einfach in einzelnen Räumen eingesetzt werden, bei denen man sich eben melden kann, wenn das Recht nicht durchgesetzt wird. Also das ist für mich ein viel mehr community-basierter Ansatz, wo ich sage, ey, das gehört nicht mal dem Staat, sondern da wird einfach darauf gesetzt, dass die Verantwortung auf vielen verschiedenen Schultern liegt. Und das interessiert mich, sodass die Macht einfach nicht konzentriert ist. Am Ende des Tages bin ich kein Fan davon, weil wir die Ergebnisse, die wir haben, einfach immer dazu geführt haben, dass am Ende des Tages die Macht konzentriert, immer konzentrierter wird. Und auch diese Narrative, die wir irgendwie immer haben, oh, das ist ein Unfall gewesen, dass Google jetzt ein Monopol geworden ist. Nein, das ist kein Unfall. Das ist genau, also darauf basiert unser System, dass es immer mehr konzentriert ist. Und wenn wir nichts dagegen tun, dann passiert genau das. Und deswegen muss man so an die Grundstrukturen des Systems halt ran und sagen, wem gehört das Ganze? Wem gehört diese neue Infrastruktur? Und ich bin da nicht unbedingt ein Fan davon, dass wir alles jetzt dem Staat geben. Auf gar keinen Fall. Aber ich bin da dafür, dass der Staat sich als Akteur viel mehr wahrnimmt, dass er eben auch Dinge subventionieren kann, die in diese Richtung des Gemeindeeigentums eher gerichtet sind.
Ja, gerne. Meine ganz banale Meinung als jemand, der irgendwie oft dann auch nicht mehr durchblickt und für den Dinge wirklich so als digitalen Noob dann einfach easy gestaltet sein müssen. Also Mastodon muss noch ein ganzes Stück geiler gemacht werden, damit es irgendwie attraktiv ist. Aber da könnte der Staat ja jede Menge subventionieren, beziehungsweise die Gesellschaft. Ne?
Ich glaube, die sind auf dem besten Wege. Was ich so gehört habe, da gibt es gerade einen Imagewechsel, da gibt es gerade einen Führungswechsel, da gibt es gerade ganz viele Regeln, die sich verändern. Deswegen, ich will es gerade nicht heilig reden, aber ich will schon sagen, dass wir auch an Tools arbeiten können, die halt eben nicht von Tech-Bros aus Europa oder Tech-Bros aus Amerika stammen.
Ja, ja, und die nicht privat und nicht staatlich sind, sondern Commons sind. Genau, aber für mich war halt irgendwie der Weggang von X, also ich bin noch irgendwie auf X, aber nur noch als Leiche, als Karteileiche. Und dann die Suche irgendwie und dann alle plötzlich auf Mastodon und ich war so, Mastodon, okay, und war völlig überfordert. Also irgendwie verschiedene Server, what the fuck? Ich will damit nichts zu tun haben, das soll einfach im Hintergrund passieren. So, und dann war irgendwie Blue Sky, ah, okay, das verstehe ich einigermaßen. So, okay, ich mach das ist cool.
Ja.
Genau. Aber ja, also es wäre Gesetz der politische Wille ist da, man könnte gewisse Monopole unattraktiver machen und gewisse Commons-basierte Plattform subventionieren und sie deutlich attraktiver machen, denke ich, ja.
Ja.
Genau. Aber nur um da tatsächlich nochmal den Punkt abzuhaken, weil wir da jetzt gewisse Vorstellungen eben haben und die werden jetzt wahrscheinlich irgendwie dann auch die digitale Entwicklung dann der nächsten Jahre dann auf eine Art prägen, eine bestimmte Vorstellung von digitaler Souveränität, die mit Deregulierung einhergehen wird, aber auch mit massiven staatlichen Investitionen in gewisse Schlüsseltechnologien, ja, was auch immer das dann am Ende sein wird. Wenn du dir das so anschaust, wird denn das am Ende dazu beitragen, zu dem, was da uns versprochen wird, nämlich dass Europa von US-Tech-Anbietern unabhängiger wird? Wird dieses Versprechen deiner Ansicht nach eigentlich eingelöst werden oder müssen wir uns darauf einstellen, dass da in Infrastrukturen investiert wird, die am Ende dann doch wieder von Google, Amazon oder sonst wem, Microsoft gestellt werden?
Das wird die große Frage sein. Ich glaube, that's the million dollar question, ob wir den politischen Willen finden, dass wir konsequent auch diesen Weg verfolgen und unabhängiger werden. Ich glaube, spätestens in den nächsten Jahren wird uns das auf die Füße fallen, einfach weil wir politisch wahrscheinlich erpresst werden können, weil wir uns in eine Lage gebracht haben, die schwierig ist für uns, einfach wirtschaftlich gesehen auch. Also ich glaube, das Interesse wird sowohl von der Konsumentenseite als auch staatlichen Seite steigen, dass wir eigene Systeme erschaffen, die unabhängiger sind. Es wird keine vollkommene Unabhängigkeit geben, das glaube ich nicht. Aber also unabhängiger zu sein per se hat ja auch schon seine Vorteile. Ich glaube, ich bin bei dem Schritt so realpolitisch, lass uns mal überhaupt mal die Rechte, die uns zustehen, mal durchsetzen. Das ist so der Punkt, an dem ich gerade bin. Ich bin ehrlich, ich bin nicht bereit, jetzt gerade so weit in die Utopie reinzugucken und das alles zu bewerten und aufzumalen, weil der Kampf vor der Tür ist so real, den gilt es erstmal zu gewinnen. Und wenn uns sogar die juristischen Mittel zur Verfügung stehen und wir nicht mal dafür protestieren müssten, dass Google sich beispielsweise als Monopol aufspaltet, dann frage ich mich, lass uns doch erstmal an dieser Ebene kurz weiter verbleiben und versuchen herauszufinden, wie wir das dann umkehren können. Aber das ist auch eine Ansichtssache. Also ich höre mir sehr, sehr gerne Utopien an, weil sie natürlich auch unsere Fantasie stärken und auch Menschen natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise motivieren. Ich glaube, ich bin jemand, der ist sehr motiviert, wenn ich im Hier und Jetzt bleibe und weiß, okay, das kann ich machen, das sind die Alternativen, das ist der Status quo, das sind die Fights, die wir jetzt gewinnen müssen.
Ja. Ja, wobei das ja immer auch die Fights im Hier und Jetzt auch immer noch einen utopischen Überschuss haben können. Und in all dem klingen ja auch immer noch die Potenziale eines, weiß ich nicht, Tech-Sozialismus, eines demokratischen Tech-Sozialismus mit an. Mhm. So, aber genau, lass uns gleich nochmal kurz über dann Strategien sprechen, wenn es darum geht, die Macht der Tech-Bros, der Proligarchie zu brechen. Nur noch eine kurze Nachfrage zu Europa und der Digitalstrategie. Da wird jetzt auch ganz viel über KI gesprochen, künstliche Intelligenz, so. Man möchte irgendwie in dem Race um irgendwie künstliche Intelligenzanwendungen mitmachen. Mhm. Und gleichzeitig sehen wir, dass ziemlich viel Hype, unbegründeter Hype auch in KI drinsteckt. Möglicherweise eine Blase, die auch absehbar platzt, mit vielleicht auch desaströsen Folgen. Und wir sehen die ganzen Probleme, die mit KI einhergehen, beziehungsweise mit KI, die unter kapitalistischen, privatwirtschaftlichen Bedingungen eben entwickelt wird. Ne? Also die Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt, ne? Also Formen der technologischen Prekarisierung, die da sehr wahrscheinlich sind, neue Formen der Überwachung und so weiter. Habe ich letztens bei dir auf Instagram gesehen, we should be all more anti-AI. Also wir sollten irgendwie alle mehr anti-KI sein. Und du hast vorhin gesagt, du bist selbst mal gestartet mit irgendwie bestimmte Hoffnung in KI, hat das eine Beteiligung oder was beteiligt an einem KI-Startup? So, sollten wir alle mehr Anti-KI sein? Und was heißt das aus deiner Sicht?
Ich hatte nicht erwartet, dass du das jetzt rausholst aus meinem Instagram. Aber ich muss sagen, das ist entstanden aus einem Affekt. Ich habe so viele News einfach gesehen an diesem einen Tag, wo Sam Altman sich auch noch auf die Hinterbeinchen stellt und sagt, also eigentlich müsstet ihr, liebe Staaten, selber auch mal jetzt anfangen, in diese KI-Infrastrukturen zu investieren. Und ich denke mir so, ja, das ist es einfach.
Give me your money.
Ja, yeah, give me your... Ja, ich will nicht hier... Ich will hier nicht anfangen zu fluchen, aber... Ich glaube, ich bin so anti-KI, weil ich mir jedes Mal denke, die KI, die halt den meisten Menschen zur Verfügung steht, die beruht halt auf Raubkopien. Und ich bin nun mal so egoistisch und ich sage, ich bin Autorin. Ich bin jemand, der hat, so, ich habe viel Geld investiert, viel Zeit investiert darin, dass ich diese Inhalte produziere. Und dann kommt einfach ein Unternehmen und kopiert sich das raus und nimmt sich dieses Recht. Und ich bin einfach, also als Mensch, als Künstlerin, als jemand, der arbeitet, ich fühle mich komplett verarscht von vorn bis hinten von diesen Menschen, die halt eben sich an diese Spitze dieser KI-Konzerne stellen und sagen, wir sollen das jetzt alle benutzen und wir brauchen das, um produktiver zu sein. Also, okay, es gibt, ich bin ehrlich, ich habe noch nie nach einer KI wirklich gesucht, die jetzt, also weil ich es auch nicht gebraucht habe, to be honest, aber ich habe jetzt nie nach einer KI gesucht, die jetzt auf Commons oder sowas basiert. Ich weiß nicht, wie gut die funktionieren, aber ich gehe mal davon aus, dass sie dem erstmal dem Wasser nicht reichen werden können, weil etwas, was so stark an, ja, an geraubter Kunst, Texten, Filmen gefüttert wurde, das wird halt einfach qualitativ hochwertigere Ergebnisse führen. Aber ich würde gerne, dass die halt dafür zahlen. Also, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass die das dürfen, nur weil sie so groß sind. Also du merkst, ich bin persönlich auf jeden Fall betroffen. Und ich bin einfach sauer, ja.
Ja, ich meine, KI basiert, wie du schon richtig sagtest, es basiert ja letztendlich auf allem schon menschlich produzierten Wissen, was halt irgendwie in der Cloud ist und was KI letztendlich ja nur aggregiert und dann aber wiederum privatisiert, ja. Und dementsprechend, ja, eine große Raubkopie, aber ja, unter anderen Eigentumsverhältnissen, in dem für Autorinnen gesorgt ist, für Podcaster gesorgt ist.
Ich sehe es auch manchmal positiv. Genauso wie ich positiven Sexismus und Rassismus erfahren habe, habe ich noch ein weiteres Ismus erfahren, nämlich dass ChatGPT mir Aufträge beschert hat. Weil wenn Menschen fragen, hey, wen kann ich denn einladen? Tech-Kritikerin auf der Bühne, Keynote-Speaker. Dann schlägt ChatGPT mich quasi vor. Das ist toll. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber
hat dir das mal jemand gesagt oder wie dann?
Okay. Das wird mir so oft gesagt von Kunden, ja, dass sie sich von ChatGPT haben beraten lassen, wen sie denn einladen für eine Tech-Kritik.
Ich darf ja das gar nicht sagen, wie oldschool ich bin. Ich google solche Sachen.
Ja, aber sogar so, wenn du googelst, wirst du doch jetzt mittlerweile mit KI-Antworten gefüttert.
Ja, das stimmt. Ja, Gemini ist dann immer da und so.
Ja, das ist alles crazy. Überall wird KI reingeschmuggelt. Mich würde es nicht wundern, wenn meine WhatsApp-Antworten irgendwann auch KI umformuliert werden könnten.
Ja.
Ja, ich meine, wir müssen, glaube ich, alle den Mythos jetzt glauben, den sie uns versuchen zu füttern, oder? Sonst platzt die Blase for real. Und dann, wer weiß, was dann passiert.
Ich glaube, die platzt for real, oder? Was denkst du? Also ich meine, also ich hatte zuletzt jemanden im Podcast, Aaron Benanaf und so, und der hat schon so ein bisschen in die Richtung argumentiert, dass halt irgendwie die Produktivitätsversprechen, die sie da irgendwie an den schönen Himmel malen, das wird sich nicht erfüllen, so absehbar. Und die Frage, wie weit man diese Blase aufpumpen kann.
Ja, das ist die Frage. Also ich glaube sogar, was mich mehr interessiert, als ob das jetzt eine Blase ist oder nicht, ob sie platzt oder nicht, ist, wofür gerade diese Blase genutzt wird. Und das ist halt wirklich, um diese staatlichen Gelder zu erlangen und halt eben diese Datencenter aufzubauen, weil wenn die Blase mal platzt, dann kann man sie ja auch umfunktionieren für egal, was dann halt danach kommt. Ja.
Du hast in einem deiner Newsletter, die ich ja mit Interesse lese, die ich auch allen unseren Zuhörenden empfehlen möchte, im Surplus-Magazin, hast du auch von Too Big to Fail gesprochen. Also dass, wenn diese Blase platzt, dann wird das unter Umständen, who knows, was für ökonomische Wellen dann in realwirtschaftliche Bereiche auch, ne, reintragen, die dann am Ende dann die Schwächsten unter uns oder wir alle ausbaden müssen. Aber ja, dass diese KI-Unternehmen oder die großen Big-Tech-Konzerne, dass die dann schon too big to fail sind und erstens auf der Infrastruktur sitzen und möglicherweise auch subventioniert werden vom Staat wiederum und auf eine Art gerettet werden. Ich meine, da wird in den USA gerade schon drüber geredet. Letztens hatte ich in meiner Timeline von Alexandria Ocasio-Cortez irgendwie so ein Video, wo es dann so drum ging, ja, wenn jetzt die Blase platzt, dann dürfen wir halt Big Tech nicht retten. So.
War so. Aber das basiert auf so, das basiert aber auf einem Satz, den ja Sam Altman gesagt hat und dann wieder zurückgenommen hat, nämlich, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass der Staat sie retten muss. Und da kam der große Eklat dann, wo die dann gesagt haben, nein, wir wollen euch nicht retten. Und dann, dann hat Sam, glaube ich, gebackpaddelt und hat gesagt, ach, ihr müsst uns gar nicht retten, weil es wird ja gar nicht so weit kommen, natürlich. Wie der Messias.
Das wird ja alles toll.
Ja, klar machen möchte.
Ja, meine Hoffnung für die USA ist ja, dass tatsächlich das Modell Mamdani innerhalb der Demokratischen Parteischule macht und dann 2028 bei der Präsidentschaftswahl kriegen wir dann eine progressive demokratische Partei an der Macht. Trump hat ein Ende. Und dann kommt Lina Khan aus New York dann wiederum nach Washington und macht dann for real.
Du verstehst Utopie. Du verstehst Utopie.
Und macht dann for real mit der Zerschlagung von Google, von Meta.
Oh mein Gott. Ja, dafür müsste sehr vieles passieren. Also ich finde diese Zukunft ähnlich ansprechend, glaube ich. Ich frage mich, ob das so funktioniert.
To be seen, ne? Genau. Aber vielleicht nochmal zu Europa, Aya. Wo siehst du da Europa in dem ganzen KI-Wahnsinn und vielleicht vor allem auch allgemein mit Blick auf deine Digitalstrategie?
Ich meine, die europäische Digitalstrategie ist relativ überschaubar. Europa versucht, Big Tech zu regulieren, aber baut halt einfach keine eigene Infrastruktur. Also die EU ist weltweit führend in der Regulierung und dafür werden wir auch teilweise ausgelacht, teilweise bewundert irgendwie im Ausland. Also wir haben DSGVO, DSA, DMA, die sind alle wichtig, ja, aber Regulierung ist halt nur die Hälfte der Gleichung. Die andere Hälfte ist halt Eigentum. Und also realistisch gesehen versucht die EU Plattformkonzerne zu zähmen, aber braucht sie halt auch gleichzeitig und das ist keine Grundlage. Wir haben immer noch Behörden, die halt AWS nutzen, Universitäten hosten ihre Daten auf Google Cloud, keine Ahnung, Kommunen beziehen Microsoft-Produkte. Also alleine das brauchen wir, um arbeitsfähig zu sein. Und dann wollen wir aber hingehen und denen die Stirn bieten. Das geht halt nicht so ganz einher. Wir haben noch keine Lösung dafür, was wir machen im Fall von, wenn Elon Musk sich jetzt einfach hinstellt und sagt, nein, ich zahle das nicht. Wenn ihr mir eine Strafe auferlegen wollt oder ne, wenn Meta oder Amazon oder wer auch immer sagt, ich zahle das nicht, was machen wir denn dann? Das ist die große Frage. Wie gehen wir damit um? Genau, also bis heute geschieht das alles nur sehr, sehr zaghaft. Das passiert fast gar nicht. Das habe ich dann auch im Buch analysiert, dass wir diese tollen Gesetze und Regularien haben, aber dass sie nicht viel bringen im Thema Eigentum. Genau, und also, dass wir halt viel mehr über die Infrastrukturpolitik einfach sprechen müssen. Ja.
Ja, was wären denn Stichwort Eigentum und digitale Infrastrukturen in öffentlicher Hand oder commonsbasiert, was wären da Hebel aus deiner Sicht, um die Macht der Tech-Bros zu brechen, ganz konkret, ja, und auch die Abhängigkeit von Tech-Konzernen zu reduzieren? Was bräuchte da Europa deiner Ansicht nach? Und vielleicht können wir jetzt mal strengere Kartellgesetze und Möglichkeiten und Grenzen von Regulierung ausblenden. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht auch progressive Besteuerung von Tech-Monopolen und Tech-Milliardären, auch ein Thema, Tech-Rich, ja. Aber wo du jetzt auch schon im Gespräch das Augenmerk und den Fokus drauf gelegt hast, ist die Eigentumsfrage, ne? Also wir müssen an den Kern des Problems gehen und die Frage stellen, wem gehören eigentlich diese digitalen Infrastrukturen? Warum gehören die wenigen Konzernen, die damit Profite machen und ja, unsere Gesellschaften auch an die Wand fahren? Also vielleicht kannst du mal sagen, was sind Möglichkeiten der Vergesellschaftung, der Demokratisierung, um mal diese beiden Worte zu benutzen, der öffentlichen Alternativen vielleicht zu dem, wie wir es jetzt haben?
Also was Europa bräuchte dringend eine neue, wirklich komplett neue und mutigere Digitalstrategie. Also wir bräuchten die digitale Daseinsvorsorge als europäisches Grundrecht. Das heißt, digitaler Raum muss als Infrastruktur behandelt werden. Genauso wie wir Stromnetze haben, Straßennetze. Genauso müsste digitaler Raum eigentlich gehandhabt werden. Und dazu gehören Cloud, Rechenzentren, KI-Modelle, das muss ich dir nicht sagen, Basistechnologien. Am liebsten hätte ich einen Aufbau einer europäischen Public Cloud. Da tatsächlich weiß ich nicht, wie realistisch das ist, dass wir das in der nächsten Zeit schaffen. Aber ich habe große Hoffnung, dass wir zumindest ein großes Interesse an diesem Thema entdecken, dass wir da mal ein gemeinsam finanziertes Rechenzentrum unter öffentlicher Governance mal probieren, zumindest mal probieren. Ich glaube, da könnten wir schon mal hinkommen.
Mhm.
Und wir bräuchten neue Eigentumsmodelle, die wir generell fördern, also so Plattformgenossenschaften, kommunale Datenspeicher, Digital Commons. Also ich glaube schon, dass wir in Europa eine gute Grundlage haben, dass wir hier führend werden, weil wir hier schon am kritischsten sind auf der Welt, was diese ganzen Regularien und so weiter angeht. Ja, wir müssten, du hast jetzt gesagt, ich soll Regularien nicht sagen, aber Interoperabilität sollte man gesetzlich erzwingen. Also das gehört auch dazu. Nicht jeder darf an seiner eigenen Open-Source-Lösung irgendwo in seinem Elfenbeinturm arbeiten, sondern da muss schon irgendwie ein gemeinsamer Nenner sein und der muss irgendwie gesetzlich erzwungen werden, damit wir aus diesen ganzen Login-Geschichten mit den amerikanischen Unternehmen einfach rauskommen. Ich könnte jetzt so lange weitermachen, ne? Digitale Rechte garantieren. Also ein Recht auf algorithmische Transparenz, ein Recht auf digitale Teilhabe ohne Überwachung. Und ich will sagen, das ist nicht utopisch, was ich ja alles sage, sondern absolut nötig. Aber natürlich, ich glaube, für den einen oder anderen hört sich das utopisch an. Ja, und ich glaube, was mir biografisch einfach gefehlt hat in den letzten 10 Jahren ist jedes Mal, wenn ich in irgendwelchen Programmierkursen saß oder Coding-Camps und so weiter, wir haben digitale Bildung fast nie auf Systemebene gedacht. Also weder in der Uni noch irgendwie in diesen ganzen Bootcamps, in denen ich war. Also wir brauchen so ein wirklich politisch-ökonomisches Verständnis von digitaler Macht. Was bedeutet das eigentlich? Weil wir kleinen Kindern und Jugendlichen eigentlich immer nur beibringen, learn how to code. Zumindest war es die letzten 5 Jahre so. Mittlerweile wird das ja gar nicht mehr so krass propagiert, weil die KI das ja machen kann. Aber diese Infrastruktur auch beim Vibe-Coding, ich hasse dieses Wort, aber beim Vibe-Coding wird das ja auch irgendwie gar nicht in Frage gestellt. So, ist das sicher, was wir da eigentlich coden mit der KI? Auf was basiert denn das? Auf welche Vorbilder basiert das? Ja, also ich glaube, wir haben sehr viele Hebel, an denen wir arbeiten können.
Hm. Voll. Nee, danke dir. Ja, aber was macht denn dir, weil du schon sagtest, der politische Wille fehlt. Gleichzeitig ist ja viel auch in Bewegung, ja, gerade vom the bottom up, ja.
Hm.
Und du thematisierst das auch in deinem Buch. Was macht denn dir da vielleicht Hoffnung? Wo siehst du dann auch irgendwie, wo Leute zusammenkommen und so eine Vision von digitaler Souveränität im demokratischen Sinne, die auch ja im Kleinen vielleicht schon zu verwirklichen, aber dann auch, wo sich Fäden vielleicht verbinden, dann zu dann auch wirklich der Gegenbewegung. Also gibt es da Dinge, die dir Hoffnung machen, gerade auch?
Also ich würde schon sagen, dass die Menschen, mit denen ich gerade gesprochen habe, auf LinkedIn und so weiter, die meine Beiträge ja auch mögen und die mir gut gewandt sind, dass wenn sie über ihre eigenen Projekte sprechen oder über was sie denn auch gerade in ihrer Freizeit machen, nämlich sich politisch zu engagieren und sich mehr für ihre Rechte einzusetzen und so weiter und so fort, das macht mir unglaublich große Hoffnung. Deswegen bin ich so froh, dass ich das eigentlich öffentlich mache, was ich hier tue. Weil ich selber, also ich bin, glaube ich, jemand, der immer mal wieder auch entmutigt sein kann, wenn ich da mal aus einer Podiumsdiskussion rauskomme und dafür ausgelacht werde, dass ich sage, wir müssen unsere digitalen Rechte schützen, weil wir haben sie, dann spreche ich sehr gerne mit Menschen, die halt an Alternativen arbeiten. Und da gehört der Chaos Computer Club natürlich auch dazu mit ihren Konferenzen. Aber auch so Projekte wie Mastodon dazu, da gehört aber auch sowas dazu, dass ich mit Menschen spreche, die auch außerhalb der ganzen Tech-Branche sich damit beschäftigen, wie sie Macht mehr aufteilen können. Mhm. Also im Prinzip bin ich ja gerade in einer Teilzeitstelle am Max-Planck-Institut mit dem Thema beschäftigt, wie Unternehmensnachfolge ausschauen kann, wenn es nicht nur an eine Person übergeben wird, sondern an die Mitarbeitenden. Also in dem Sinne habe ich jetzt auch schon viele Modelle kennengelernt, wo ich gesagt habe, ja, wie schön, die Menschen haben erkannt, dass diese Machtkonzentration eben die Risiken alle birgt, die sie eigentlich weghaben wollen. Und jetzt können wir uns endlich mal mit Fragen beschäftigen, die halt mehr darauf ausgehen, wie können wir das optimieren, wenn wir Mitarbeitenden Rechte übergeben wollen oder wie passiert denn das genau? Wollen die überhaupt diese demokratische Kontrolle? Wenn ja, in welcher Form? Für welches Unternehmen eignet es sich am besten? Und da sehe ich auf jeden Fall Momentum, auch Stichwort Verantwortungseigentum, also wirklich neue Eigentumsmodelle, die gerade gehypt werden, diskutiert werden, neue Konferenzen, die wirklich Tickets verkaufen in beachtlicher Menge. Also man merkt, das ist ein Trendthema, da steigen immer mehr Leute auf.
Ja, danke dir für deine Zeit, Aya. Vielleicht nur zum Ausblick noch eine kleine Frage. Wenn wir uns mal diese ganzen Entwicklungen anschauen, die jetzt gerade in den USA in der Oligarchie kulminiert sind, ne? Also die zunehmende digitale Ausbeutung, die zunehmende Überwachung, Themen wie Desinformation, aber auch die ganze Krise der Demokratie, die vor allem mit dem Vermögens- und Machtkonzentration dieser Tech-Oligarchen und auch anderer Überreicher einhergeht. Wo siehst du die Welt in vielleicht 10 Jahren, wenn es uns nicht gelingt, Mehrheiten gegen die Macht der Tech-Oligarchen zusammenzubringen? Das ist vielleicht die erste Frage.
Ich lieb's. Ich wollte die Frage von Utopie nicht beantworten und jetzt gehst du in die Dystopie.
Genau, aber das ist ja, jetzt kommt der utopische Part, der dann wiederum bei unseren Zuhörenden ansetzt. Und wie können Leute, die uns hier zuhören, weil manchmal sind ja auch Leute, die dann so, ne, die fragen sich dann, die hören uns hier zu und fragen sich, was kann ich eigentlich tun? Ja, also was können Leute, die uns hier zuhören, deiner Ansicht nach, wie können die dazu beitragen, dass es nicht so kommt?
Also das Erste, was ich sagen würde, ist, sich nicht auf diesen Kulturkampf einzulassen, der gerade einfach orchestriert wird in den Medien, wo wir gegeneinander ausgespielt werden, wo es um Lebensstilfragen geht, wie ob du Fleisch isst oder nicht, ob du joggen gehst oder nicht, ob du linksgrün versifft bist oder nicht. Das sind alles unnötige Fragen. Am Ende des Tages ist es eine Klassenfrage und wir versuchen alle gerade uns gegen die Macht dieser Tech-Oligarchen zu wehren. Und es hat nichts mit Tech am Ende zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir uns als Einheit begreifen, weil wir so viel mehr gemeinsam haben, als uns unterscheidet. Wir alle wollen in demokratisch-freiheitlicher Lebenskonstellation leben, weil das unsere Rechte auch irgendwo garantiert. Wir haben uns irgendwo als Menschheit auf die Menschenrechte geeinigt und wenn wir diese wahren wollen, dann müssen wir uns, komme was wolle, dafür einsetzen, dass wir nicht in die autoritäre Richtung driften. Und leider Gottes ist es so, da wissen wir es, je mehr Macht konzentriert ist in Form von Geld, von politischem Kapital, desto mehr sind die Rechte von Minorities in Gefahr und die Rechte von uns allen. Also wir sehen es ja jetzt schon, je rechter wir werden, desto mehr müssen unsere Freunde und Familie um ihre Lebensrealitäten bangen. Da geht es dann wirklich darum, ob wir noch so, ich sag frei, aber im freiheitlich demokratischen Staat leben können oder nicht. Und das ist es für mich am Ende schon wert zu kämpfen.
Yes, yes, ein Amen dazu. Ah ja, danke dir.
Sehr gerne, danke für deine Fragen.
Ja Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch für Aya Jaff, ihr Buch oder ihre Gegenwartsanalysen zu Kapital und Technologie interessiert, schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechend Wissenswertes verlinkt. Und denkt doch bitte dran, dieser Podcast hier lebt von eurer Unterstützung. Wir haben in der Elternzeit-Podcast-Pause der letzten 3 Monate ein paar Fördermitgliedschaften eingebüßt. Da gibt es also was aufzuholen. Wenn ihr könnt, dann werdet doch bitte, bitte Fördermitglied. Das ermöglicht hier mir ein Auskommen und ermöglicht mir, unabhängig, kostenlos und werbefrei für alle da draußen zu senden. Genau, also gerne nach dem Podcast auf dissenspodcast.de gehen oder über die Shownotes auf die Förderplattform Steady euch klicken. Und dort könnt ihr eine Fördermitgliedschaft abschließen. Das geht schon ab 3 € im Monat. So, soweit dann an dieser Stelle von mir. Ich freue mich, dass ich ab jetzt wieder wöchentlich für euch am Start bin. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören. Bis dann.